Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an.
Der Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Meyer Likör. Immer lecker, auf Eis, im Glas oder einfach nur so, zugunsten von Mensch Hamburg. Jetzt in der Club-Edition. Den Meierlikör gibt's für 18 Euro unter anderem im Molotow, im Silbersack, bei Old MacDonald und in der Gute-Leute-Fabrik in der Susannenstraße 26. Das war Werbung, herzlichen Dank.
Heute befrage ich die Senatorin der Behörde für Wirtschaft und Innovation, Dr. Melanie Leonhard. Ahoi Melanie.
Ahoi, guten Tag.
Liebe Melanie, wenn ich mir so deine Arbeitsfelder angucke und die Schlagzeilen in der Zeitung, könnte ich mir vorstellen, dass du manchmal deinen Job tauschen möchtest. Du bist ja HSV-Fan. Könntest du dir auch vorstellen, den HSV zum Aufstieg zu führen? Ist ja fast eine ähnlich ausweglose Situation wie mit deinen Feldern, oder?
Ja, Corona, neue Köbrandt-Querung, HSV zum Aufstieg, so ähnlich. Würde jetzt in die Reihenfolge passen.
Wie sehr hast du denn noch Zeit, den HSV zu verfolgen?
Also ich tue das tatsächlich überwiegend wirklich nur noch medial, über Radio, dann zum Teil das, was der HSV selber anbietet, was Live-Web-Verfolgung betrifft sozusagen, weil ich kaum noch dazu komme, ins Stadion zu gehen. Das ist echt schade.
Hat sich denn mit der Senatorinberufung deine Neutralität bzw. deine Begeisterung für den Gegner hier in dieser Stadt, den FC St. Pauli, etwas verändert? Oder warst du schon immer so, dass du gesagt hast, ach, beide sind ganz geil, die Blauen sind besser?
Nee, also ich war tatsächlich immer schon wirklich klar HSV sortiert. Ich finde aber, so eine Stadt wie Hamburg mit 1,9 Millionen Einwohnern, die darf echt zwei gute Fußballvereine haben. Und wenn davon einer sogar aufsteigt, dann ist das für die Stadt insgesamt gut, auch wenn ich mir da andere Farben hätte vorstellen können. Insofern bin ich da, glaube ich, ganz aufgeräumt. Und ich finde, zwei gute Vereine sind aller Ehren wert für Hamburg.
Ja, du bist seit 2011 in der hamburgischen Bürgerschaft.
Ja.
Somit bist du 13 Jahre schon in der Bürgerschaft. Wie abergläubisch bist du eigentlich?
Ich kann das. Das Gute ist, dass ich das sozusagen historisch aufteilen kann. Die ersten 5 Jahre war ich Bürgerschaftsabgeordnete, der Rest, oder 4,5 Jahre war ich Bürgerschaftsabgeordnete, der Rest bin ich ja als Senatorin. Insofern bin ich eher, habe ich das verflixte 7. Jahr jeweils überstanden.
Okay, aber die 13 bedeutet dir nichts. Du würdest auch das Hotelzimmer mit der Nummer 13 nehmen.
Nein, ich finde es gar keine schlechte Zahl. Eine meiner Schwestern hat an einem 13. Geburtstag. Ich habe an einem 13. schon mal eine wichtige Prüfung bestanden. Ich bin da ganz fein mit der Zahl.
Zu Anfang des Podcasts frage ich ja immer, wie ist die Lage? Wie ist denn die Lage jetzt bei dir? Bewegt dich vor allen Dingen tatsächlich, ich sag mal, der Hafen mit all seinen Brücken und so weiter? Oder sind es eigentlich auch noch ganz andere Themen, von denen wir eigentlich kaum was mitbekommen?
Also tatsächlich bewegen mich eine Menge Themen. Der Hafen bewegt mich auch sehr viel. Das ist auch relativ gut erklärbar, weil im Hafen spiegeln sich immer die Folgen der geopolitischen Situation wider. Und deswegen, weil im Moment in der Welt leider viel los ist, habe ich auch über den Hafen viel zu tun. Und ich habe aber noch eine Reihe anderer Themen, die nicht jeden Tag in der Zeitung sind, die einen auch fordern und beschäftigen.
Welche sind das denn? Jetzt heben wir doch mal eins in die Öffentlichkeit.
Ja, also sehr gerne. Wir haben uns in Hamburg ja entschlossen, ein Food-Cluster zu gründen. Also ein Netzwerk, was insbesondere das ganze Thema Food, Nahrungsmittelverarbeitung, innovative Nahrungsmittelherstellung, Hamburg als Foodstadt, als Stadt des Essens, des guten Lebens und so weiter fördern soll. Das ist zum Beispiel ein Thema, womit ich immer wieder hinter den Kulissen zu tun habe, alle Netzwerkpartner zusammenzubringen, von der nahrungsmittelverarbeitenden Industrie bis hin zu Start-ups und dergleichen mehr, was viel Freude macht und was nicht jeden Tag in der Zeitung ist zum Beispiel.
Wird es denn das Food Festival Open Mouth wieder geben dieses Jahr oder ist das nur eher unregelmäßig geplant?
Also das soll auf jeden Fall regelmäßig werden. Insofern wird es auch wieder eines geben. Und das letzte war ja auch tatsächlich, ist bei vielen Akteuren wirklich gut angekommen und hat uns auch gut gestanden als Stadt.
Ja, Ich habe mich gefragt, welches deine Lieblingsbrücke ist. Jedem Touristen wird ja immer wieder gesagt, Hamburg hat mehr Brücken als Venedig und Amsterdam zusammen. Mhm. Jetzt haben wir ausgerechnet mit zwei Brücken richtig Ärger. Das ist einmal die Kölbrandbrücke und das ist die Sternbrücke. Welches ist denn deine Lieblingsbrücke?
Also tatsächlich habe ich auch schon unter der Sternbrücke ein Bierchen getrunken. Aber da ich sehr wasseraffin bin, ist mir die Kölbrandbrücke doch noch ein bisschen näher. Also sie überquert eben wichtiges Wasser im Hafen.
Du wohnst ja im Süden von Hamburg. Das heißt, du fährst zumindest jeden Morgen und jeden Abend in irgendeiner Form dran vorbei, egal ob mit Bahn oder mit Auto. Hegst du dann manchmal Groll, dass die dir gerade so viel Ärger bereitet? Oder ist es immer noch so ein romantischer Blick, so wie es mir auch geht, wenn ich jetzt von Hannover aus komme und dann die Brücke erlebe? Das ist jedes Mal ein bisschen Herzrasen, im Positiven.
Ich finde, die Brücke ist einfach so, die ist ja wirklich richtig schön. Und es gibt dieser Anblick, und deswegen kann man ja auch die Diskussion um die Brücke gut nachvollziehen, der Kölbrandbrücke am Abend oder im Morgengrauen, der ist einfach wirklich unbezahlbar. Und da kann man auch mal eine Minute vergessen, dass man auch viel schlaflose Nächte wegen dieser Brücke hat. Also ich habe jedenfalls durchaus schlaflose Nächte wegen dieser Brücke gehabt. Mhm. Ich glaube, mit der Entscheidung, dass es eine neue Querung gibt, die wieder eine Brücke sein wird, kommt womöglich in diese Diskussion aber auch ein bisschen Frieden. Und man kann sich auf eine neue schöne Brücke freuen.
Ja, also Aberglaube ist nicht dein Ding. Wie ist es denn mit Ungeduld? Weil wenn ich sehe, wie lange das Ding jetzt geplant wird, das Neue, und dann gebaut wird, also dann bin ich schon im Rentenalter. Mhm. Du vermutlich auch. Wie kommst du mit solchen Zeitläufen klar?
Schwierig. Also da geht es mir so wie vielen anderen Leuten, dass man sich fragt, warum kann es denn nicht bitte ein bisschen schneller gehen? Auf der anderen Seite muss man sagen, diese Planungsprozesse in Deutschland, die sind ja super komplex. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Ebenen, die man im Laufe der Verfahren, wenn man so eine Brücke baut, beteiligen und hören muss. Und jedes Mal, wenn es darum geht, Verfahren zu entwickeln, wie man sowas beschleunigen kann, dann muss einer dieser Schritte auch wirklich mal reinen Herzens aussortiert werden. Und dann ist das Theater immer groß, dass nun ausgerechnet dieser Beteiligungsschritt, dieser Prüfschritt oder so, der nun so wichtig ist, wegfällt. Insofern habe ich auch ein bisschen meinen Frieden damit gemacht. Ich bin ganz sicher, wir werden bei der Kölbrandquerung noch Beschleunigungspotenzial heben. Wir haben das sehr, sehr großzügig geplant und wirklich an jeder Wegzweigung einkalkuliert, dass es da Verzögerungen gibt. Und die Aufgabe ist jetzt eben, dass diese Verzögerungen sich nicht alle einstellen, damit man wenigstens ein bisschen schneller wird. Aber ich sag mal, so eine Dekade für eine Brücke ist ja auch einfach schon lang genug.
Unbedingt. Ich habe mich gefragt, ob man das vielleicht auch immer ein bisschen hinauszögert, weil die Kohle noch gar nicht da ist, weil wir ja so in so ungewissen Zeiten leben. Ja. Oder ist das alles sehr gewiss?
Das ist alles ziemlich gewiss, muss man sagen. Und das Geld ist ja, wer mal ein Haus gebaut hat, weiß das. Das fließt tatsächlich auch in Scheibchen ab. Also es wird dann am Ende so sein, dass man immer Summen pro Jahr benötigen wird. Am Anfang für Planungsmittel, später wirklich für die reinen Baukosten. Und insofern kann man sich das auch gut einteilen, wie zu Hause.
Nun bist du nicht nur Senatorin, sondern du bist auch noch SPD-Chefin von Hamburg. Die Bezirkswahlen stehen an und auch die Europawahlen am 9. Juni. Wie viel Zeit hast du denn jetzt dafür, noch deine Partei zu sortieren? Weil so ein bisschen Rückenwind bräuchte die ja schon, weil ich sag mal, aus Berlin kommt ja natürlich nicht Gegenwind, ne?
Ja, also ich würde auch sagen, man übertreibt nicht, wenn man sagt, das, was aus Berlin kommt, ist nicht direkt Rückenwind an dieser Stelle. Mhm. Viel Abende und viel Wochenenden gehen dann drauf, weil natürlich die ganzen Aktiven vor Ort, die das ja, und das muss man einmal auch aussprechen, Bezirkswahlkampf und Europawahlkampf, das wird wirklich ehrenamtlich gemacht. Das sind ja keine hauptamtlichen Senatoren oder so, die sich da morgens auf die Straße stellen und Flyer verteilen. Und die tragen mit ihrem Engagement in den Parlamenten die Demokratie, die wir hier haben in der Stadt. Und da will ich natürlich das Meinige beitragen, um die bestmöglich zu unterstützen. Also steht man schon auch mal bei so einer Morgenverteilaktion um 7 an der S-Bahn oder man ist abends noch bei einer Veranstaltung zur lokalen Wirtschaft, die irgendein Abgeordneter ausrichtet, oder man ist am Wochenende mit dabei, wenn es um Bürgergespräche auf dem Wochenmarkt geht. Also da will ich meinen Beitrag leisten. Und da ist auch immer großer Zusammenhalt gefordert.
Das heißt, du stehst wirklich auf dem Markt und verteilst Fähnchen und Luftballons mutmaßlich.
In aller Regel werde ich sofort von Bürgern identifiziert und in irgendwelche Gespräche verwickelt. Aber ich stehe durchaus auch auf dem Markt, ja. Oder an der Ecke in irgendeinem Einkaufszentrum.
Also wenn man sich die Diskussionsbasis in den sozialen Medien anguckt, dann ist das ja vor allen Dingen von Aggressionen geprägt. Wie hat sich denn im Laufe der Jahre deine Marktgespräche unterm roten SPD-Sonnenschirm verändert? Mhm. Merkst du das, dass die Leute einfach eher so ein bisschen krawalliger unterwegs sind oder sind die dann im persönlichen Nahgespräch dann doch wieder freundlich?
Es gibt beides. Also man führt auch im Konflikt vor Ort gute Gespräche. Also es gibt wirklich Leute, die sind daran interessiert, einen Hintergrund zu hören oder die wollen wissen, warum irgendwas so passiert oder wollen einfach nur mal ihre Meinung loswerden. Und das funktioniert weiterhin, finde ich, in einem ordentlichen Kontext. Was wir aber sehr, sehr viel erleben, ist so aggressives Beschimpfen und Anschreien. Und das ist ja so ähnlich wie das, was man aus den sozialen Medien kennt. Es gibt kein Interesse mehr am Dialog. Jemand will einseitig wie in einer Einbahnstraße mal eben seine Meinung loswerden. Und da können sie noch so freundlich lächeln, die kann man noch so freundlich ansprechen. Das funktioniert dann nicht, weil es ist nicht gewollt. Man will einmal sagen, wie blöd man alle findet.
Wenn dann die Europawahlen und Bezirkswahlen abgeschlossen sind, dann fängt der Wahlkampf an, oder? Für die Bürgerschaftswahlen? Ja. Oder ab wann geht das dann los und du stehst wieder unterm Schirmchen?
Unterm Schirm dann mit Mütze und Schal wahrscheinlich. Ja. Tatsächlich ist es so, dass wenn die Europawahlen abgeschlossen sind, dann sind wir ja im Juni. Und traditionell ist es in Hamburg durchaus so, dass es über den Sommer eher noch ein bisschen ruhiger ist. Aber im Herbst geht es dann mit großem Schwung tatsächlich in den Bürgerschaftswahlkampf.
Das könnte ja fast schon ein
Nice oder Scheiß
sein. Wir sind bei unserer Kategorie zum Abschluss unseres Gesprächs.
Ja.
Was findest du denn aktuell besonders gut oder besonders schlecht und damit erwähnenswert?
Also ich finde tatsächlich aktuell besonders gut, dass offensichtlich viele Hamburgerinnen und Hamburger ihre Nachbarschaft für sich entdeckt haben. Mir fallen immer mehr Straßenecken auf, wo Leute einfach mal Pflanzen gesetzt haben, schöne. Also irgendwelche Einbuchtungen in Straßen, irgendwelche selbstgebauten Blumentöpfe aus Gummistiefeln oder altem Plastik, damit Stiefmütterchen bepflanzt werden. Das finde ich wahnsinnig schön. Das gibt unserer Stadt ein sehr freundliches Gesicht und das finde ich nice.
Ich weiß, dass wir nicht in dem gleichen Stadtteil wohnen, aber genau diese Beobachtung habe ich am Wochenende auch gemacht und fand es ganz toll, weil ich da eine ältere Dame gesehen habe, die dann so eine Verkehrsinsel gegossen hat und noch ein paar Blumen eingesetzt hat.
Ja.
Finde ich ganz großartig. Also Leute, pflanzt mehr Blumen und gebt dadurch euren Nachbarn mehr Liebe. Das könnte unser Aufruf, unser gemeinsamer Aufruf sein.
Absolut, absolut. Blumen und die machen einfach immer gute Laune.
Unbedingt.
Und ich glaube, Gartenarbeit macht ja auch Freude. Und wenn man keinen Garten hat, warum dann nicht öffentlich gärtnern? Ist doch schön.
Ja. Das waren die Schlussworte von Dr. Melanie Leonard, Senatorin der Behörde für Wirtschaft und Innovation. Ich bedanke mich recht herzlich.
Sehr gerne.
Sage Ahoi und bedanke mich für deine weiterhin ruhige Hand in deiner Behörde. Alles Gute.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Alles Gute.
Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.